Dies ist eine neue Folge von Follow Rechtsstaat. Und heute habe ich das besondere Vergnügen, hier im schönen Grunewald im Wissenschaftskolleg zu Berlin zusammenzusitzen mit Professor Dieter Grimm. Grüße sehr, Grimm. Ich darf Sie kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht ja gar nichts mit der Juristerei zu tun haben und mit Ihrem Namen auch gar nicht anzufangen wissen. Wir werden über ein Buch sprechen, das Sie geschrieben haben zur Wirkungsgeschichte der Verfassungsrechtsprechung. Und Sie kennen die Verfassungsrechtsprechung einerseits, weil Sie selber in Karlsruhe Verfassungsrichter waren von 1987 bis 1999. Aber andererseits auch aus ihrer ganzen wissenschaftlichen Arbeit, die begleitet ist, die aber eigentlich ja im Privatrecht, wie ich festgestellt habe, angefangen hat. Und da in der Geschichte des Privatrechts, weil das ihr Lehrer war, helfen Sie mir mal, weil ich Mühe mit der Aussprache habe. Okay, ja. Das ist die deutsche Aussprache.
Aber er ist hugenottischer Abstammung. Also in Frankreich wäre er Coin gewesen.
Genau, das habe ich versucht zu recherchieren vorab, wie die richtige Aussprache ist. Habe es aber nicht gefunden, ja. Und Coin war Rechtshistoriker?
Coin war Rechtshistoriker, hat aber auch geltendes Zivilrecht gemacht, vor allem Erbrecht. Er war ein Erbrechtsspezialist. Aber sein Hauptgebiet war die Rechtsgeschichte. Römische Rechtsgeschichte, mittelalterliche und so weiter, ja.
Da kommen Sie eigentlich.
Da komme ich her. Das ist wie so vieles auch Zufall, weil ich nach dem Studium gerne ins Ausland gegangen wäre. Dazu brauchte man aber Stipendien, denn meine Eltern waren nicht so begütert, dass sie in Harvard die Tuition hätten zahlen können. Und ich habe dann geschaut, wer ist eigentlich das prominenteste Fakultätsmitglied an der Frankfurter Universität. Und das war Coin. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob ich bei ihm promovieren kann. Und er hat mir dann auch die Gutachten geschrieben, die dazu geführt haben, dass ich Stipendien bekam für Frankreich und USA. Also das sind manchmal solche Zufälle, die sich ergeben. Eigentlich habe ich ja mehr dem öffentlichen Recht zugeneigt, bei dem ich dann auch gelandet bin.
Genau, das ist dann Ihre erste Station als Hochschullehrer, dann an der Universität Bielefeld. Mhm. Da sprechen wir von den 70er Jahren.
Ich bin 79 hingekommen, 79, ja. Ne? Ja. Mhm. Also späte 70er, hauptsächlich 80er, ja.
Ja, da kann ich mich aus meiner eigenen Studienzeit, ich habe 1983 angefangen zu studieren, noch erinnern, dass Bielefeld hatte so einen Ruf, so eine rote Uni zu sein, oder?
Es gab rötere jedenfalls. Es gab rötere. Aber natürlich, es war eine Neugründung und es hatte einen Reformansatz, starke Interdisziplinarität. Mhm. Und es gab Fakultäten, ja, ich würde sagen, eigentlich die Soziologen und Politologen standen eher auf der linken Seite, aber da war Luhmann, der ist schwer zu verorten. Rechts oder links passt auf Luhmann nicht so gut. Dann war die Spitze der Geschichtswissenschaft war damals da. Koselleck, Wähler, Kocka. Interessante Universität, ja.
Das sind alles Namen, die in Ihrem Buch wieder
auf. Die tauchen wieder auf zum Teil, jedenfalls, nicht? Ja, natürlich.
Also, da ist auch schon die Verbindung eigentlich zur Rechtsgeschichte, nicht? Sie haben einen Lehrstuhl dann gehabt für öffentliches Recht, aber dann auch sehr, auch dann schon auch rechtsgeschichtlich gearbeitet.
Ich habe ja dann eine Zwischenstation zwischen der Ausbildung, also zweites Staatsexamen und dem Lehrstuhl gehabt an dem Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte. Das ist auch wiederum, das war eine Neugründung von Coin in der Max-Planck-Gesellschaft.
In Frankfurt ist das ansässig.
Und da habe ich dann eine Referentenstelle gehabt, bis ich nach Bielefeld ging. Und dieses Institut war primär privatrechtlich ausgerichtet. Deswegen kommt auch wieder die Verbindung zum Privatrecht nochmal zum Vorschein. Aber auch da habe ich es mit dem öffentlichen Recht schon verknüpft, was nicht so üblich war. Die Fächergrenzen sind manchmal doch ziemlich hoch zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht. Aber ich habe beides versucht zu verbinden.
Und dann sind Sie ja erst 8 Jahre in Bielefeld, als schon... Ruft da jemand an oder wie ist das dann, dass man nach Karlsruhe
kommt? Nach Karlsruhe kommt, da ruft in der Tat jemand an und sagt, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass in einem Jahr der Sitz von Professor Hesse im Verfassungsgericht frei wird, das wusste ich nicht, wusste, dass Professor Hesse am Verfassungsgericht war, das kann einem gar nicht entgehen, einer der bedeutendsten Nachkriegszeit-Verfassungsrechtler, die wir hatten, aber dass nur in einem Jahr sein Stuhl frei würde, das wusste ich nicht. Und dann fragte dieser Anrufer, also man erwäge mich zu benennen, ob ich das denn gegebenenfalls annehmen würde. Dann sagte er noch, dazu brauchen Sie natürlich Bedenkzeit. Ich rufe in 14 Tagen nochmal wieder an und habe ich gesagt, dafür brauche ich keine Bedenkzeit, da kann ich sofort Ja sagen.
Es waren noch ganz andere Zeiten, wo man noch 14 Tagen maß, so etwas.
Danach kam auch nichts mehr, bis dann die Wahl anstand, in der Tat. Ja. Mhm. Das heißt also, ich wurde nicht gebeten, mich irgendwo vorzustellen oder mich zu rechtfertigen oder zu sagen, was ich denn machen würde, wenn ich in Karlsruhe sei. Das ging eigentlich sehr überraschend unkompliziert, wenn man sieht, wie es in Amerika läuft, nicht? Über welche Hürden da jemand springen muss, ehe er Supreme Court Richter wird. Das ist schon ein bisschen anders.
Wobei es dann ja immer in der Kritik heißt, das sei intransparent. Man wisse gar nicht, wie das eigentlich, wie eigentlich dieses Verfahren funktioniert. Und kommen immer die Vorwürfe, das werde im Hinterzimmer in Personalpaketen ausgemauschelt. Was sehen Sie?
Gemauschelt. Es ist halt eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Das geht nicht ab, ohne dass man verhandelt. Keine Partei hat die Zweidrittelmehrheit, kommt nur in die Nähe einer Zweidrittelmehrheit. Und das heißt, dass man sich in irgendeiner Weise verständigen muss. Und solche Verständigungen sind in der Regel nicht in der Öffentlichkeit. Es gab immer die Forderung, dass sich die Kandidaten einer Anhörung stellen sollten. Und ich wusste nicht so genau, was soll ich davon halten. Einerseits finde ich die Forderung nach Transparenz völlig einleuchtend, eine wichtige Position. Gibt ein öffentliches Interesse daran, wer da hinkommt. Aber das, was diejenigen, die dann fragen, gerne wissen möchten, kann man ja nicht beantworten. Die würden ja gerne wissen, wenn jetzt ein Abtreibungsfall kommt, wie entscheiden sie dann? Mhm. Das kann man ja nicht sagen. Mhm. Selbst wenn man es schon wüsste. Aber man muss ja eigentlich auch offen bleiben für die Beratung im Gericht, wenn es soweit ist. Und in der Lage sein, sich überzeugen zu lassen von anderen. Also das, was die Politiker, die einen dann befragen, gerne wissen möchten, kann man nicht beantworten. Und das, was sie vielleicht fragen sollten, darauf kommen sie nicht unbedingt. Also ich bin da hin und her gerissen gewesen, ob ich für eine öffentliche Phase sein sollte oder nicht. Im Endeffekt sind wir nicht schlecht gefahren mit dem Ernennungsverfahren, nicht?
Vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück. Das ist dann die Zeit. Wer ist damals Präsident gewesen?
87? Gerade noch Zeitler, der dann aber nach wenigen Minuten, nicht Minuten, nach wenigen Monaten in den Ruhestand trat. Und dann kam Herzog. Die längste Zeit habe ich mit Herzog als Präsident verbracht.
Genau, dem späteren Bundespräsidenten Roman Herzog. Die Zeit nach, und dann geht Ihre Zeit in Karlsruhe vorbei. Ist das eigentlich vernünftig, dass man da nicht wiedergewählt werden kann?
Sehr, sehr, ja. Wiederwahl könnte ja doch immer ein Anreiz sein, zu sagen, jetzt entscheide ich so, dass ich nach Möglichkeit wiedergewählt werde. Ja, das muss man vermeiden. Also man kann sich darüber streiten, 12 Jahre sind es, man kann sich darüber streiten, ob 9 besser ist oder 15 besser ist. Aber Wiederwahl würde ich ausschließen. Wir haben zu Beginn Wiederwahlmöglichkeit gehabt in Deutschland, in Karlsruhe. Und dann wurde es irgendwann auf die 12 Jahre einheitlich ohne Wiederwahl gebracht. Das hat sich eigentlich gut bewährt.
Und dann kommen Sie nach Berlin, 99, an die Humboldt-Universität und dann auch hier an das Wissenschaftskolleg, wo wir heute sitzen. Der Anlass, dass wir hier heute zusammen sind, liegt vor mir. Mhm. Das ist ein Buch, das im letzten Jahr, oder war es schon das vorletzte,
im letzten Jahr
erschienen ist.
September, ja.
Die Historiker und die Verfassung, ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes im CH Beck Verlag, wo auch sonst Schnittstelle zwischen Geschichte und Verfassung. Mhm. Das ist ja ein Herzensthema des Beck Verlages, glaube ich, kann man so sagen, dort erschienen. Das ist jetzt... Da gibt es, glaube ich, eine ziemlich lange Vorgeschichte zu dem.
Es ist in der Tat so.
Nehme ich mal an, ja.
Die Vorgeschichte ist erstmal die, dass nach der Wiedervereinigung, also 1990, offenbar in der Geschichte der Bundesrepublik als Zäsur empfunden worden. Ist ja auch eine große, ist ja eine gewaltige Zäsur gewesen. Es hat vor diesem Zeitpunkt nur ganz wenig Darstellungen der Geschichte der alten Bundesrepublik gegeben, also von 49 bis 89. Gab etwas, aber nicht viel. Das wurde noch nicht wirklich historisiert. Aber mit diesem Endpunkt der alten Bundesrepublik und dem Übergang in die sogenannte Berliner Republik entstand offenbar das Bedürfnis, sodass doch fast reihenweise, kann man sagen, größere oder kleinere Darstellungen Geschichte der Bundesrepublik kamen. Von den Anfängen bis zur Wiedervereinigung. Manche gingen noch über die Wiedervereinigung hinaus, aber in der Regel endete es da. Und da habe ich ein paar gelesen, weil ich ja immer ein starkes historisches Interesse hatte. Und mir fiel auf, dass das Grundgesetz und seine Anwendung durch das Verfassungsgericht da eine relativ geringe Rolle spielten. Und das stand ja quer zu allem, was wir eigentlich bei jedem Festtag des Grundgesetzes sagen. Bei jedem Jahrestag wird das Lob lauter. Wir verdanken die glückliche Entwicklung der Bundesrepublik doch zu einem erheblichen Teil dieser guten Verfassung. Gerade wenn man an Weimar denkt, eine Verfassung, die für mangelhaft gehalten worden ist. Ob sie das ist, eine andere Frage. Also wir sind eigentlich bereit, das ist auch in der Öffentlichkeit die Haltung der Verfassung, eine gewisse Rolle für die Entwicklung der Bundesrepublik, für die insgesamt gelungene Entwicklung zuzusprechen. Und dann kommen diese Bücher und darin merkt man das nicht. Nicht so, dass die Verfassung gar nicht vorkäme, aber dass sie jetzt eine signifikante Rolle gespielt hat, nicht. Das hat mich gewundert. Dann habe ich sie systematisch mal gelesen, diese neuen Bücher, und es hat sich erwiesen, es ist nicht ein Problem bestimmter Autoren, die das nicht mit einbeziehen in ihre Umsetzung, ist das Problem eigentlich der Zeithistoriker allgemein. Offenbar, sie sind kein Buch anders. Und daraus habe ich einen Vortrag gemacht, der in der Siemens-Stiftung in München gehalten wurde. Und da war der Verleger Beck im Publikum, der hat mich überredet, ein Buch daraus zu machen. Und dieses habe ich ihm dann zugesagt, habe gesagt, es wird aber ein dünnes Buch, ist dann doch nicht ganz dünn geworden. Das Buch hat aber keine Fortschritte gemacht, bis die Pandemie kam. Und mit Hilfe dieses Zeitgewinns von 2 Jahren mit wenig Ablenkungen ist es dann soweit gewesen, voriges Jahr eben erschienen, September 2022.
Es geht Ihnen dabei jetzt Betonung vor allen Dingen um die Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes. Sie beobachten das, also es geht Ihnen um die Rezeption der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und deren Wirkungen. Und Sie beobachten dann, da haben Sie ja richtig statistische Auswertungen, welchen der von Ihnen genannten zeitgeschichtlichen Werke, wie häufig dann auch, oder meistens sind es ja Fehlmeldungen, die Sie dann machen, dort bestimmte Entscheidungen oder bestimmte grundsätzliche Weichenstellungen, die das Bundesverfassungsgericht gestellt hat, dann auch sich wiederfinden. Und dann machen Sie dort eine, wie ich finde, durchgängige Beobachtung, dass, also wenn überhaupt das Bundesverfassungsgericht mal in der Zeitgeschichte vorkommt, dann geht es immer nur um den unmittelbaren Effekt einer Entscheidung, aber nicht um die Weichen, die das Bundesverfassungsgericht, wir kommen da sicherlich dann auch auf ein paar Beispiele zu sprechen, dann auch tatsächlich stellt.
Das ist so. Also es ist nicht so, dass gar keine Entscheidungen vorkämen, aber es sind eigentlich diejenigen Urteile des Verfassungsgerichts, die auch eine große Resonanz, entweder positiv oder negativ im Publikum hatten oder die einen lang schwelenden, tiefen gesellschaftlichen oder politischen Streit entschieden haben, also die Ostverträge oder die Abtreibungsentscheidung oder das erste Fernsehurteil. Das sind Dinge, die in der Regel erwähnt werden, aber wie Sie sagen, sie werden immer eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Opposition gewonnen oder die Regierung gewonnen. Das heißt also das, was die unmittelbare Entscheidung betrifft. Manchmal erschöpfen sich Entscheidungen darin, aber gerade diese großen und bedeutenden Entscheidungen bestimmen eigentlich anschließend Strukturen. Also wenn ich jetzt das Beispiel nehme des ersten Fernsehurteils, Da geht es den Historikern nur darum, dass das eine empfindliche, die erste empfindliche Niederlage für Adenauer war. Aber dass das das gesamte Kommunikationssystem auf Jahrzehnte geprägt hat, kommt nicht in den Blick. Obwohl über das Kommunikationssystem gesprochen wird, aber es wird nicht bedacht, dass es wesentlich durch das Verfassungsgericht geprägt war, gerade was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, und dass wir wahrscheinlich eine andere Kommunikationsstruktur hätten und vielleicht deswegen auch einen anderen öffentlichen Diskurs, wenn dieses Urteil nicht gefallen wäre oder anders ausgefallen wäre. Also das ist der Punkt, und ich lege deswegen Wert auf Wirkungsgeschichte, weil die Historiker natürlich an Wirkungen interessiert sind. Die Juristen sind nicht uninteressiert an Wirkungen, aber sie sind erstmal daran interessiert, ist die Entscheidung juristisch richtig oder falsch gewesen, nicht? In einem technisch-juristischen Sinn. Und die Wirkungen werden dann auch von Juristen mehr als Wirkungen innerhalb des Rechtssystems gesehen. Was hat das für das Recht bedeutet, dass Grundrechte plötzlich wichtiger geworden sind? Aber das hat natürlich auch Wirkungen außerhalb des Rechtssystems in der realen Welt. Und die müssten für die Historiker interessant sein. Aber das fällt so in ein Niemandsland hinein. Ja, die Juristen trauen sich nicht an die außerrechtlichen Wirkungen, dafür sind sie auch nicht ausgebildet. Und die Historiker trauen sich nicht an die Wirkungen spezifisch des Rechts für ihren Gegenstand, weil ihnen das auch nicht vertraut ist. Natürlich, es kann ihnen auch nicht vertraut sein, denn dafür sind sie ja nicht ausgebildet, ja, die Wirkungen von Recht in der Geschichte zu erkennen. Und deswegen ist die Wirkungsgeschichte so ein Reich dazwischen. Und um das ging es mir eigentlich dabei.
Da stellen Sie ja dar in dem Kapitel zum Medienrecht, dass Sie das Fernsehurteil 1961, ja. Also in der späten Adenauerzeit, dass das eigentlich der Anfang ist einer ganzen Reihe von medienrechtlichen Entscheidungen, die eigentlich bis heute das prägen, was wir so in Deutschland an einer also dualen Rundfunkordnung kennen und sagen, also das zeigen auf, dass ja das natürlich alles nicht so in der Verfassung gestanden hat, dass wir also dieses duale System haben, aber dass das etwas ist, was nach und nach entwickelt wurde durch das Bundesverfassungsgericht. Ja.
Also als es technisch möglich war, die Ausstrahlung und den Empfang von Programmen erheblich zu vermehren, Satellitenausstrahlung, Kabel und so weiter, das war im Grunde das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopols. Denn das öffentlich-rechtliche Rundfunkmonopol war im Wesentlichen dadurch begründet, dass es eine Knappheit gab. Terrestrische Übertragung.
Das war so bis 79, 80,
ja,
nicht?
Ja. Die Zeit. Also 81, ja. 81 ist der Punkt, wo zum ersten Mal privates Fernsehen zugelassen wurde. Also das war eine, eigentlich eine, will ich sagen, zwangsläufige, aber eine sich aufdrängende Folge. Es wird jetzt privater Rundfunk möglich sein. Was heißt das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und die politische Entscheidung, die gefallen ist, die war lange ganz stark umstritten. Die CDU stand sehr auf der Seite des privaten Fernsehens, war am Öffentlichen nicht so interessiert, weil sie sich vom Öffentlichen immer vernachlässigt fühlte. Die SPD war stärker am Öffentlich-Rechtlichen interessiert, wollte aber auch Privates nicht verhindern. Daraus ist das duale System geworden. Es gibt einen öffentlich-rechtlichen, einen privaten Sektor. Die Bedeutung des Verfassungsgerichts ist nicht darin, dass es den dualen Sektor erfunden hat, sondern dass es gesagt hat, wenn ihr dieses System wählt, mit starken Erleichterungen für die Privaten, was Bildungsprogramme, Kulturprogramme, Informationsprogramme angeht, mit einem starken Gewicht auf Unterhaltung. Das duale System kann nur Bestand haben, wenn es gleichzeitig einen völlig funktionsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Das ist dem Verfassungsgericht zuzurechnen. Keiner weiß ganz genau, wie das ausgegangen wäre. Aber man kann eigentlich sagen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass ohne diese Entscheidungen der öffentliche Rundfunk eher in der Nische gelandet wäre. Sozusagen die Kompensation für alles, was die Privaten nicht machen können. Aber stellen Sie sich vor, es gibt keinen Sport mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann wird er auch bald keine Zuschauer mehr haben.
Ja, aber das gerade etwas verkürzt, nicht? 61 ist natürlich erstmal überhaupt die Grundlage dafür, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so auf die Beine zu stellen, wie wir ihn heute haben.
Ja. Die Tat von 61 war die, dass Adenauer daran gehindert wurde, ein regierungsnahes Fernsehprogramm einzurichten, eben aus dem Grund, weil die CDU sich vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen vernachlässigt fühlte. Die hielten den ganzen öffentlichen Sektor, war der einzige damals für links. Das stammt so auch nicht, der Bayerische Rundfunk war ganz bestimmt nicht links. Aber jedenfalls, also der Versuch, neben der ARD ein zweites Programm zu begründen, das aber mittelbar unter Regierungsaufsicht stand. Und da ist die Tat des Verfassungsgerichts gewesen, zu sagen, das Kommunikationssystem muss frei sein. Es wird über die Politik berichtet, damit sich der Einzelne ein begründetes Urteil bilden kann. Und sie darf deswegen nicht von der Politik beherrscht werden. Also das ist verboten worden. Adenauer soll außer sich gewesen sein. Und man kann auch hören, wenn man alte Bundestagsreden anstellt, sein Auftritt nach dem Urteil war, meine Damen und Herren, das Kabinett hat soeben beschlossen, das Urteil ist falsch. Was aber nichts daran änderte, dass es galt.
Auch immer wieder, dass es da zu Reibungen gekommen ist, also natürlich logischerweise zwischen Politik, die dann Urteile bekam aus Karlsruhe, die jetzt die Politik bremsten oder umsteuern ließen. Vielleicht mal kurz einen Schritt mal so zurück, dass wir so ein bisschen einmal, ich würde gerne einmal kurz so schlagwortartig Revue passieren lassen. 50er Jahre, da fängt die Geschichte an. Es dauert 2 Jahre, bis das Bundesverfassungsgericht überhaupt dann konstituiert ist, 1951. Mit einem schwarzen und einem roten Senat, wie Sie so schön beschreiben dort auch. Man sich das damals dann schon, also die Absprachen gab es damals dann auch schon. Kurz angetippt, eine Entscheidung kommt fast gar nicht bei Ihnen vor, wo ich immer gedacht hätte, das ist eigentlich die wichtigste aus den 50er Jahren, nämlich das KPD-Urteil.
Muss man natürlich, ich finde auch, dass das eine wichtige Entscheidung ist, unbedingt.
Also das Verbot der KPD, was sehr, sehr ein langer Prozess gewesen ist.
Vorher war das SRP-Verbot, das kam schon 1952, das war
das etwas. Das war die Nachfolgepartei, genau.
Ja, der NSDAP. Ja, also, mir ging es ja darum zu schauen, wo gibt es Strukturen oder Entwicklungen oder Ereignisse, die für die Historiker wichtig sind, wo sie aber nicht merken, wie stark sie beeinflusst waren von Verfassungsrecht und Verfassungsrechtsprechung. Und dazu würde ich sagen, gehörten die beiden Parteiverbote nicht. Die kommen übrigens vor in den, es wird am Rande erwähnt, dass dann Parteien verboten worden seien. Die sind nicht draußen, kommt nicht bei allen vor, bei etlichen vor. Aber das war jetzt nicht ein Anlass, wo ich sozusagen der Geschichtswissenschaft sagen konnte, ihr habt da was versäumt.
Das ist, aber könnte man nicht sagen, das hat dazu beigetragen, dass wir dann bis zu den Grünen dieses Drei-Parteien-System erhalten
haben. Es gibt Untersuchungen der Politikwissenschaft, was es bedeutet hätte, wenn wir nicht die 5%-Klausel gehabt hätten. Und die Antwort ist, es wäre genauso gekommen. Also alle anderen Parteien, die kandidierten, waren so weit unter der 5%-Klausel, dass sie selbst dann nicht keine Rolle gespielt hätten. Und ich glaube, die KPD war schon abgesunken zu der Zeit des Verbotes auf 1,5% der Stimmen. Also es scheint so zu sein, als ob sich das Parteiensystem, was die im Parlament vertretenen Parteien anlangt, nicht geändert hätte dadurch.
Also KPD halten Sie erstmal das KPD-Urteil von der, was die Wirkungen angeht, für nicht so hervorhebenswert, umso hervorhebenswerter aber taucht dann bei Ihnen auf das Lüth-Urteil aus den, gleichfalls aus den 50er Jahren,
58.
Ja. Glaube, jeder, der uns zuhört und Jura studiert hat, wird das ein Begriff sein. Aber es gibt ja auch welche, denen das kein Begriff ist. Ein grundlegendes Urteil zur, ja, zunächst mal zur Meinungsfreiheit. Vielleicht sagen Sie ein bisschen was dazu, warum Sie das für besonders wichtig auch halten.
Es gibt, glaube ich, einen Konsens in der Rechtswissenschaft, dass das das wichtigste Urteil ist, das das Verfassungsgericht jemals gesprochen hat. Es ist auch ein Urteil, das jedem, der im Ausland Verfassungsvergleichung macht, bekannt ist. Es kommt aber in keinem der Bücher vor. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Fall, um den es ging, war schon sehr interessant. Ich sage gleich ein Wort dazu. Aber nicht spektakulär, also nicht eines der großen Probleme, das die Bundesrepublik zerrissen hätte. Aber an Wirkungen unvergleichlich. Aber das zeigt nochmal die blinde Stelle der Geschichtswissenschaft, dort, wo es um Wirkungen anhand von nicht spektakulären Fällen ging. Also, es gab einen berüchtigten Filmregisseur in der Zeit des Nationalsozialismus, der die übelsten Hetz- und Propagandafilme gedreht hat, Veit Harlan. Und Veit Harlan musste ins Entartifizierungsverfahren, wurde aber, wenn ich mich richtig entsinne, als Mitläufer eingestuft, also nicht irgendwie als einer der obersten Täter. Und nachdem er entnazifiziert war, drehte er auch wieder Filme, aber jetzt völlig harmlose Liebesfilme. Es gab in Hamburg aber eine Person, Löth nämlich, der sich sehr engagierte in der deutsch-jüdischen Aussöhnung. Der war entrüstet, dass jetzt Harlan wieder in Nachkriegsdeutschland auftritt als Filmregisseur. Hat gesagt, er erwartet von den Kinobesitzern, dass sie Harlan-Filme nicht ins Programm nehmen. Und wenn sie es trotzdem tun, erwartet er von allen anständigen Deutschen, so hat er sich ausgedrückt, dass sie den Film nicht angucken. Und darauf hat nicht etwa Harlan geklagt, wie manche Leute meinen, sondern die Filmgesellschaft, also die Produktionsfirma und die Verteilerfirma, haben geklagt auf Unterlassung dieser Äußerung. Und die Zivilgerichte haben den Filmgesellschaften Recht gegeben, haben gesagt, das ist ein Aufruf zum Boykott. Und dieser Aufruf ist sittenwidrig und muss deswegen untersagt werden. Lüth hat gesagt, ich mache ja nur von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch und die haben wir schließlich im Grundgesetz. Die Zivilgerichte haben gesagt, das stimmt schon, aber die Meinungsfreiheit gilt nur gegenüber dem Staat. Die gilt nicht im Verhältnis von Privatleuten untereinander. Und das hatten wir ja, Harlan Privatleute, Filmgesellschaften Privatleute. Die haben also das Argument zurückgewiesen. Lüth ging zum Bundesverfassungsgericht und das Verfassungsgericht musste jetzt also sagen, wie ist es denn? Gelten die Grundrechte nur gegenüber dem Staat, also sozusagen in der vertikalen Richtung, oder haben sie auch was zu tun mit dem Verhältnis der Privatleute untereinander? Und das wurde damals entschieden zugunsten des Letzteren. Die Grundrechte sind die obersten Prinzipien des Rechts und sie gelten selbstverständlich zum Schutz des Einzelnen vor dem Staat, aber sie müssen auch eine Rolle spielen im Verhältnis der Privatleute untereinander. Das wird durch Zivilrecht geregelt und durch anderes Recht, aber wenn das die Anwendung des Zivilrechts zu einer Begrenzung von Grundrechten führt, dann müssen die Grundrechte dabei in Rechnung gestellt werden. Und das hat im Grunde die gesamte Rechtsordnung verändert. Wir haben eine Rechtsordnung gehabt, die zum großen Teil noch aus vordemokratischer Zeit stammt. Die großen Kodifikationen, BGB, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, sind noch aus dem 19. Jahrhundert. Und die mussten zu großen Teilen entweder geändert oder unbedingt neu interpretiert werden. Und es sind weite Bereiche der Staatstätigkeit unter Kontrolle der Verfassung geraten, die es vorher nicht waren. Das ist die riesige Breitenwirkung dieser Entscheidung. Und eine Fernwirkung der Entscheidung, die nicht sofort im Jahr 58 kam, sondern etwas später ist, das geschlossen wurde aus dem Umstand, dass die Grundrechte die obersten Prinzipien sind, dass der Staat nicht nur alle Handlungen unterlassen muss, die diese Grundrechte verletzen würden, sondern dass er auch Bedrohungen dieser Freiheiten, die von Privaten kommen, abwehren muss. Also da kam noch dazu der Gedanke der Schutzpflicht. Aus den Grundrechten ergibt sich eine Schutzpflicht. Das ist besonders wichtig geworden gegenüber technischen Neuerungen, die ja immer gleichzeitig also Fortschritte, Segnungen bringen und Gefahren und Risiken mit sich bringen. Die Schutzpflicht zwingt den Staat dazu, gegen die Gefahren, die von solchen Neuerungen ausgehen, etwas zu unternehmen. Also hätten wir diese Schutzpflicht nicht, dann würde in solchen Fällen immer der unmittelbare Profiteur, das heißt in der Regel also der Kommerz, die Unternehmen, die das produzieren, gewinnen, während derjenige, der unter den Risiken leidet, auf der Strecke blieb. Also das jetzt in wenigen Worten, welche Breitenwirkung das gehabt hat.
Genau, da ziehen Sie eine Entwicklungslinie von dem, was Jurastudentinnen und Jurastudenten als mittelbare Drittwirkung lernen,
genau,
Lüth, dann hin zu den Schutzpflichten, wo sie dann ganz zentral, ja auch, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, auf das Abtreibungsurteil aus den 70er Jahren dann auch abstellen. Bevor wir in den 70er Jahren dann landen, ganz kurz noch zu einem anderen Urteil aus den 50ern, das Sie auch dort etwas eingehender diskutieren. Das ist das Elfes-Urteil. Mhm. Das Elfes-Urteil, in dem es um die Ausreisefreiheit ging. Um die Frage, ob der Beschwerdeführer, der dort, oder was ein Vorlagebeschluss, das weiß ich jetzt nicht, aber also auf jeden Fall die Person, um den es, die es dort ging, ob sie sich darauf berufen konnte, dass sie ein Grundrecht habe, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, oder ob sie sich damit begnügen musste, dass in Artikel 11 Grundgesetz eben nur die Bewegungsfreiheit innerhalb Deutschlands gewährleistet ist. Auch dieses Urteil ist ein grundlegendes Urteil gewesen.
Und zwar auch wiederum ein grundlegendes Urteil, das sich nicht aus dem Fall ergab. Der Fall ist so spektakulär nicht, sondern aus den Fernwirkungen, die damit entstanden sind. Der Fall ist vielleicht nicht ganz unspektakulär, weil derjenige, um den es ging, ein Politiker war, der aus der CDU stammte, sich aber gegen Adenauers Politik der Westorientierung stellte, weil er fürchtete, das würde die Wiedervereinigung verhindern. Und als sein Reisepass abgelaufen war, kriegte er nicht verlängert, weil er oft im Ausland auftrat und sich in diesem Sinne gegen Westorientierung aussprach, was im östlichen Ausland natürlich sehr willkommen war. Und dann hat man ihm also die Verlängerung des Reisepasses verweigert. Und er hat geklagt in Karlsruhe. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit hat er durchweg verloren. Und unter Berufung auf das Passgesetz. Und die Frage war nun, wie Sie schon angedeutet haben, es gibt ein Grundrecht auf freien Zug, freie Bewegung innerhalb des Bundesgebietes. Aber es gibt kein ausdrückliches Grundrecht auf Ausreisefreiheit. Das Gericht war eigentlich erstmal geneigt zu sagen, gut, Reisefreiheit, Mobilität in der Bundesrepublik, da muss man auch drunter fassen, auch das Ausreisen. Aber der Wortlaut war so klar, man konnte das eigentlich nicht machen. Es steht so eindeutig drin, in der Bundesrepublik. Und hat dann gedacht, aber wir haben doch ein sehr weit gefasstes Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Hilft das vielleicht? Und dann hat das Gericht diesem Grundrecht eine außerordentlich weite Geltung beigelegt, einen außerordentlich weiten Schutzbereich, in dem es gesagt hat, dieses Grundrecht fasst sämtliche Betätigungen eines Einzelnen auf, die nicht von einem speziellen Grundrecht gesichert sind. Also alles, was nicht den Schutz eines speziellen Grundrechts genießt und dann natürlich auch Ausreise. Das bedeutete jetzt aber, dass jedes erdenkliche Verhalten Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sein kann. Das heißt also, das Gericht hat die Türen zu sich selber weit geöffnet und hat Bereiche in einen Einzugsbereich bekommen, die es ohne diese Rechtsprechung nicht gehabt hätte.
Das ist das, was die Studierenden dann lernen als Auffanggrundrecht. Als Auffanggrundrecht.
Es fängt alles auf, was nicht in dem Netz der speziellen Grundrechte hängen bleibt. Das heißt natürlich nicht, dass man, wenn man sich auf dieses Grundrecht berufen kann, dann immer gewinnt. Denn das Grundrecht ist einschränkbar, wie Grundrechte überhaupt sind. Und das beruhigt dann manche auch, aber mich hat es eigentlich immer etwas irritiert. Man muss sich vorstellen, jedes erdenkliche menschliche Verhalten ist erstmal von einem Grundrecht geschützt. Also wenn ich jemand ermorde, habe ich mein Grundrecht wahrgenommen. Ist das die Vorstellung von Grundrechten? Oder wenn ich ein Kind missbrauche, habe ich erstmal von einer freien Entfaltung meiner Persönlichkeit Gebrauch gemacht. Das kann man dann verbieten. Und das Verbot hält natürlich verfassungsrechtlich, das ist ganz klar. Aber ist das ein richtiges Verständnis von Grundrechten? Das ist mir immer sehr zweifelhaft gewesen. Ändert aber nichts daran, dass das ein Urteil von immenser Wirkung auch gewesen ist.
Es begegnet Ihnen dann wieder in den 90er Jahren bei der Entscheidung Reiten im Walde, wo Sie dann in Karlsruhe sind und wo Sie ein Sondervotum dann abgegeben haben. Reiten im Walde ist heute, wie ich mal überrascht feststelle, bei den Jüngeren viel bekannter als Elfes. Das lernen die alle heute als sozusagen die Grundentscheidung zum Artikel 2. Und da haben Sie dann, da sprechen Sie dann von einer Banalisierung der Grundrechte, die Sie dort sehen. Das ist das, was Sie, glaube ich, mit anderen Worten gerade auch zum Ausdruck gebracht haben. Da konnten Sie sich aber nicht mit durchsetzen.
Ich konnte mich nicht damit durchsetzen. Nein, es war halt seit 30 Jahren in der Welt. Und es ist immer sehr schwer, wenn man eine eingefahrene Rechtsprechung ändern will. Wenn man sagt, wir machen es so weiter, hat man es leichter. Wenn man etwas ändern will, hat man großen Aufwand. Ich habe immer vermutet, das Problem war, glaube ich, dass das Gericht damals bei der Elvis-Entscheidung nur die beiden extremen Möglichkeiten gesehen hat. Entweder es ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit, ist etwas ganz Hohes, oder sie ist alles. Aber dazwischen hätte es ja eine Skala von Möglichkeiten gegeben, die aber damals nicht bedacht worden ist. Ich habe immer gedacht, wenn ich damals im Gericht gewesen wäre, 1957, mit meinem Wissen von heute natürlich, ja, dann hätte ich vielleicht doch die Mehrheit überzeugen können, dass man das nicht machen sollte. Aber nachdem das 30 Jahre gefestigte Rechtsprechung war, bin ich allein auf weiter Flur geblieben. Aber Sondervotum kennt jeder, wie Sie sagen. Ja, das ist richtig.
Sondervoten. Es gab vor kurzem, darüber haben wir hier auch, habe ich einen Podcast mit Stefan Brink zusammen auch gemacht. Es gab die Abschiedsrede von des Richters Huber, die in der FAZ abgedruckt war. Und da bin ich über eine Passage gestolpert, über die wir diskutiert haben, wo er sagt, also jedes Sondervotum sei eine kleine Niederlage gewesen.
Also ich habe das so nicht empfunden.
Er sagt das aus Sicht der Mehrheit eigentlich.
Also jedenfalls, wenn man ein Sondervotum schreibt, heißt es ja, dass man mit seiner Auffassung nicht durchgekommen ist. Gäbe es keinen Anlass, ein Sondervotum zu schreiben. Also insofern ist derjenige, der ein Sondervotum schreibt, in der Minderheit geblieben. Aber ich muss sagen, mir war es... Das ist jetzt nicht eine schmerzhafte, es gibt vielleicht auch schmerzhafte Niederlagen. Es war eigentlich keine schmerzhafte, weil ich habe es für unwahrscheinlich gehalten, dass ich nach 30 Jahren gefestigter Rechtsprechung es ändere. Aber es war mir wichtig, die Gründe auszubreiten. Ich bin auch sonst gelegentlich in der Minderheit gewesen, ohne dass ich deswegen Sondervoten geschrieben habe. Aber dieses war mir schon sehr wichtig. Ja, und ich finde auch eigentlich so unter dem, man diskutiert nicht unbedingt unter dem Gesichtspunkt Sieg oder Niederlage, sondern man diskutiert eigentlich doch unter dem Gesichtspunkt, welche Argumente kommen nun wirklich zum Tragen oder nicht. Aber gut, gibt sicher schmerzliche Niederlagen auch im Gericht, ja, wenn ihr immer.
Ich glaube, er meinte das jetzt ein bisschen anders, als es jetzt bei Ihnen angekommen ist.
Dann sagen Sie
mal, wie
Sie es verstanden haben.
Er betonte sehr stark, dass doch eigentlich so gut wie alle Entscheidungen immer im Konsens getragen sind und man immer versucht habe, zum Konsens zu kommen in seiner Zeit. Und dann kommt der Satz, jedes Sondervotum und jedes Mal, auch wo es keine Einstimmigkeit gibt, sei dann...
Also was ich festgestellt habe, ist erstens, dass vom Sondervotum wenig Gebrauch gemacht wird.
Weniger als früher?
Ja. Ich habe große Dissenter.
Bockenförde, nicht?
Oder? Ja, ich glaube, der am meisten Dissentierende war Hirsch, war ein früherer SPD-Abgeordneter, der aber häufig in der Minderheit blieb und der sehr kämpferisch kämpferisch gewesen sein soll, ich bin persönlich nicht gekannt. Es wird relativ selten davon Gebrauch gemacht und es gibt eine Konsensorientierung. Also man geht in eine Beratung hinein mit dem Vorsatz, wenn wir gemeinsam herauskommen, ist es besser, als wenn wir mit einem strittigen Urteil herauskommen. Aber es gibt keinen Druck darauf, nun einig zu sein. Und wie gesagt, also ich habe im Nachhinein gedacht, ich hätte mal eigentlich eine Statistik führen sollen, wie viele Entscheidungen einstimmig sind und wie viele nicht einstimmig sind. Jetzt kann ich nur schätzen und die Schätzung mag stimmen oder mag nicht stimmen, aber meine Schätzung war, dass etwa gut 60% einstimmig sind. Das bleiben aber dann doch 40, wo man vielleicht, wenn mal 7-1, mal 6-2, äußerstenfalls 5-3 rauskommt, ohne dass jemand sagt, das ist mir so wichtig, dass ich ein Sondervotum schreiben muss.
Für die unterlegene Seite, also ist ja kein Parteienprozess, aber es gibt ja immer eine Seite, die im weiteren Sinne dann halt auch unterliegt, weil sie eine andere Auffassung hat als die das Gericht hat. Für die unterlegene Seite hat das ja was durchaus Gutes, wenn man auch weiß, dass es nicht einstimmig ist oder wenn es ein Sondervotum gibt, das zum Ausdruck bringt, dass man jetzt nicht, also dass man nicht gar nicht alleine dasteht mit seiner Auffassung.
Nein, ich finde auch, also es hat ja über die Frage des Sondervotums gab es ja nicht sofort, es wurde 71 eingeführt und das Bedenken, das herrschte, war, dass das Sondervotum die Autorität des Gerichts gefährden könnte. Das hat sich nicht bewahrheitet, sondern es ist eher der Effekt eingetreten, von dem Sie mir geschildert haben. Die unterlegene Seite, jetzt nicht im Gericht, sondern den Parteien, die geklagt haben, die unterlegene Seite steht nicht völlig nackt da sozusagen und kann sich sagen, selbst im Gericht hat es Unterstützung für meine Auffassung gegeben. Sie kann also nicht so abwegig gewesen sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer den Versuch der unterlegenen Seite zu zeigen, das sind dann aber eher die Politiker als die Einzelnen. So ein Urteil, was nicht einstimmig ist, ist ja weniger wert als ein Urteil, was einstimmig ist. Das hört man auch. Aber insgesamt würde ich sagen, hat sich das Sondervotum als positiv und nicht als negativ erwiesen.
Und sie lesen sich oft dann auch besonders angenehm, weil man ja nicht so in dem Aufbau Korsett steckt, nicht? Das kann man nicht, hoffe ich, sag's jetzt richtig, ich glaube, geht ein neues Sondervotum, nur an die Hörerinnen und Hörer, was ich sehr empfehlen kann, weil es sich einfach auch so interessant liest, von der noch recht neuen Richterin Val Rabenstein. Da geht es um die Kreditaufnahme durch die EZB, glaube ich. Also das ist ungefähr jetzt ein Dreivierteljahr her, kann ich nur empfehlen, weil es sich, wenn man es liest, dann versteht man schon sehr, dass das, man sich sehr darüber streiten kann, ob das richtig ist, was die Mehrheit dort zum Ausdruck bringt. Also ich will da jetzt gar nicht Partei ergreifen, weil ich davon auch gar nicht genug verstehe, um es da geht. Aber es ist so angenehm klar auch und deutlich dann auch geschrieben.
Ja. Wir haben ja auch Fälle, wo das Minderheitsvotum nach ein paar Jahren Mehrheitsvotum wird, wenn ähnliche Fälle wiederkommen.
Rupp-Rüneck.
Bitte?
Rupp-Rüneck.
Die Parteienfinanzierung ist ein Beispiel, wo das Minderheitsvotum nach 5 oder 6 Jahren Mehrheitsvotum ist, bei leicht veränderter Besetzung des Gerichts, aber nicht vollkommener Veränderung. Und dann in der Abtreibungsfrage, also die Frage verlangt, der Schutz des ungeborenen Lebens, dass das Strafrecht als Mittel eingesetzt wird, das wurde 1975 gesagt, sehr kritisiert, auch in der Rechtswissenschaft sehr kritisiert und ist im späteren Abtreibungsurteil fallen gelassen worden. Schutzpflicht besteht weiter, aber nicht die Notwendigkeit, mithilfe des Strafrechts zu schützen.
Wir waren in den 50er Jahren, wir waren ja schon in den 60er Jahren bei dem Fernsehurteil und jetzt springen wir einfach mal in die 70er Jahre, weil wir ja ein bisschen auch springen müssen, und zu dem Abtreibungsurteil, Paragraph 218, die Fristenlösung damals von der sozialliberalen Regierung, also dann als eine der großen Reformen des Abtreibungsrechts, das also die Abtreibung weil in vielen Fällen straflos gestellt hat und wogegen dann die CDU-Bundestagsfraktion Verfassungsbeschwerde oder Normenkontrollantrag gestellt hat. Wie Sie überhaupt darstellen oder uns daran erinnern, dass die 70er Jahre sowieso eine Zeit war, die geprägt war von sehr vielen Reformen der sozialliberalen Regierung auf der einen Seite und sehr starkem Widerstand, den man dann auch über Karlsruhe dann auch hat wirken lassen. Also es gibt eine ganze Handvoll auch ganz grundlegender Entscheidungen aus Karlsruhe, die oft auch bremsend waren. Also es gibt die Entscheidung zum Deutschlandvertrag, es gibt die Entscheidung zur Mitbestimmung, es gibt die Entscheidung zur Wehrpflichtreform. Per Postkarte Kriegsdienst verweigern kann, wird damals
Hochschulreform,
richtig, nicht? Also eigentlich jede Reform wird beantwortet mit einer Klage in Karlsruhe, kann man so ein bisschen pointiert sagen. Und Karlsruhe hat damals wirkt eher bremsend wahrgenommen und steht damals auch stärker in der Kritik als in anderen Zeiten, gerade aus diesem Grund.
Ja, das kann man sicher so sagen. Die Bilanz sieht gar nicht so eindeutig aus. Also wenn man die großen Reformen nimmt, der Plan von Reformen war noch viel größer und einige sind unbestritten durchgegangen. Rentenreform war sehr günstig für Rentner, da hat niemand ein Interesse gehabt zu klagen. Also einiges ist gar nicht in Karlsruhe gelandet. Und bei dem, was da landete, war es unterschiedlich. Manche Sachen sind ganz gescheitert, andere sind modifiziert worden und andere sind durchgegangen. Aber das Bild war in der Tat das Bild eines Bremsers und die Reformpolitik von Willy Brandt überhöht mit dem Satz, mehr Demokratie wagen. Also jetzt wird's eigentlich erst demokratisch in Wirklichkeit. Die hat ja sehr viel Beifall, insbesondere auch in den jüngeren Generationen gehabt. Und da war das Gericht unter sehr, sehr harter Kritik. Und die Kritik war auch deswegen, es war auch schon mal sehr stark in der Kritik in den Anfangsjahren, als es um Wiederaufrüstung ging. Mhm. Aber da kam die Kritik eigentlich nur von der politischen Seite. Jetzt kam sie sehr stark aus der Bevölkerung, auch aus der Wissenschaft sehr stark und auch immer verbunden damit, ist das eigentlich Demokratie, wenn hier 8 Leute sagen können, das, was das Parlament mit hoher Mehrheit entschieden hat, ja, kann gekippt werden. Also das war eine Zeit, die schwer war für das Gericht, gab sogar einen Brandanschlag auf das Gericht, in der Nacht verübt, sodass niemand zu das Gebäude zu Schaden gekommen ist, aber keine Personen. Und das sah nicht so gut aus für das Gericht. Es kam ihm dann etwas zu Hilfe. Ich weiß nicht, wenn wir schon so weit springen wollen, aber das ist immer... Es kam ihm etwas zu Hilfe, nämlich die Entscheidung über die Volkszählung. Es wurde eine Volkszählung angeordnet und die Volkszählung zählte nicht nur das Volk, die zählte auch allerlei sonstige Sachen. Wie viele Räume haben Sie in Ihrer Wohnung? Wie weit ist Ihr Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte? Wo verbringen Sie Ihre Ferien oder was weiß ich alles? Und es entstand eine gewaltige Aufruhr eigentlich, dass das die Vorbereitung sei, doch zur Umwandlung der Bundesrepublik in ein autoritäres System. Es gab unglaublichen Widerstand. Das Volkszählungsgesetz war einstimmig im Parlament verabschiedet worden. Und dann kam ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist verfassungswidrig. Und das hat nun ebenso, wie die Volkszählung einen unglaublichen Aufruhr verursacht hat, hat dieses Urteil einen unglaublichen Jubelsturm verursacht, der dann im Grunde die Negativphase für das Verfassungsgericht im Publikum beendet hat und ins Gegenteil verkehrt hat. Also man sieht auch da, sind die Stimmungen schwankend.
Das ist ja hier ein Podcast, den wir unter dem Dach einer Datenschutzzeitschrift aufnehmen. Ja. Und das Volkszählungsurteil, das weiß jeder Datenschutzrechtler, das ist natürlich immer noch fast eine, wie eine Monstranz wird das immer noch. Ja. Also auch, obwohl wir mittlerweile ja europäisches Datenschutzrecht haben, obwohl wir mittlerweile einen Artikel 8 Grundrechtecharta haben, der ja das Datenschutzrecht dann sogar ausdrücklich oder den Datenschutz ausdrücklich zum Grundrecht erklärt auf europäischer Ebene, sind wir Datenschutzrechtler immer noch sehr, sehr stolz. Schauen wir immer noch mit großem Stolz und großer Ehrfurcht auf das Volkszählungsurteil.
Verdient es auch.
Dass dieses Jahr 50 Jahre alt wird im Mitte Dezember. Und wo dieser kleine Werbehinweis darf an dieser Stelle sein, wo wir in der Jubiläumsausgabe der PIN, die im September erscheinen wird, 10 Jahre, wo wir ein Interview haben mit Gisela Wild. Das war
mit
Gisela Wild, eine der Klägerinnen aus der damaligen Verfassungsbeschwerde, der maßgeblichen, ganz tolles Interview, was mein Kollege Jonas Botter mit ihr geführt hat. Ja, die 80er Jahre sind dann eher, also wenn man es so ein bisschen mal so ganz sanft politisch einordnen will, ist eher eine liberale Zeit dann beim Bundesverfassungsgericht. Sie behandeln dann das Brockdorf-Urteil, das ganz grundlegend ist zum Artikel 8. Den Artikel 8 dann, wie Sie schreiben, in ähnlicher Weise dann auch quasi mit Leben erfüllt, wie das beim Artikel 5 mit dem Lüth-Urteil der Fall war. Und bis heute eigentlich das ganze Versammlungsrecht prägt auch, nicht? Dann würde ich aber kurz noch, genau, Stichwort Schutzpflichten. Die Schutzpflicht, sagen Sie, das war mir gar nicht so bewusst, wird so richtig aus der Taufe gehoben, eigentlich erst mit dem Abtreibungsurteil, wo dann die Senatsmehrheit, oder das ist, glaube ich, dann sogar ja soweit einstimmig gesehen worden, dann erstmal ja sich da mit der Frage befassen muss, ob der Fötus schon Grundrechte hat und das bejaht. Das war nicht selbstverständlich damals. Und dann kommt die nächste Frage, ob denn jetzt der Staat zum Schutze verpflichtet ist. Und das, sagen Sie, ist die Geburtsstunde der Schutzpflichten. Und dann kommt das Dritte, worüber wir schon gesprochen haben, wo dann auch die Sondervoten kommen, ob das jetzt mit den Mitteln des Strafrechts zwingend sein muss, wo Sie dann sagen, in dem zweiten Abtreibungsurteil aus der Zeit dann nach der Wiedervereinigung, den 90er Jahren, da hat man es dann anders gesehen. Da waren Sie auch schon dann dort vor Ort mit dabei. Schutzpflichten, gibt es, täuscht es mich oder gibt es eine Tendenz, dass die immer stärkere Gewichtung bekommen, die Schutzpflichten?
Nein, ich glaube, das sehe ich auch so. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass die Risiken, die die Gesellschaft produziert, steigen. Das sind einmal, das habe ich vorhin erwähnt, Risiken, die aus dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt kommen. Aber es steigen auch Humanrisiken, insbesondere wenn eine Gesellschaft sich stärker spaltet und die Bereitschaft, zu Gewalt zu greifen, größer wird. Oder es steigen die Risiken, die etwa eben aus der Naturausbeutung stammen. Am Klima kann man das ja jetzt besonders deutlich sehen. Als der Umweltschutz begann, hat man noch nicht an Klima gedacht. Da ging es um Gewässer und um Luft. Aber jetzt hat das eine viel größere Dimension. Das heißt also, die Risikolagen erhöhen sich und damit auch das Schutzbedürfnis derjenigen, die die Lasten des Risikos tragen. Und dem kann man nicht Herr werden, wenn man Grundrechte nur versteht als Rechte, die man zur Abwehr des Staates hat, die den Staat in Grenzen halten. Hier geht es ja gerade darum, dass der Staat was tut. Jemand anders könnte es nicht tun, nicht? Das ist privates Verhalten. Und wenn das private Verhalten Risiken produziert, die andere bedrohen und eingeschränkt werden sollten, dann kommt niemand anders als der Staat in Frage. Deswegen ist diese Schutzpflicht, glaube ich, eine gleichwertige, neben der Eingriffsabwehr, eine gleichwertig danebenstehende Dimension der Grundrechte, die sie erst vollständig macht. Ich würde sagen, für unsere Breiten, also Bundesrepublik und andere westlichen Staaten, ist die Gefahr für grundrechtliche Freiheit vom Staat im Augenblick weniger groß als die Gefahr, die von privaten Akteuren ausgeht. Das wäre aber in anderen Systemen, wo der Staat kein freiheitlicher ist, sondern ein autoritärer, anders. Da würde ich sagen, da geht immer noch mehr Gefahr für die Freiheit vom Staat aus. Aber in westlichen Gesellschaften würde ich beinahe sagen, es geht mehr Bedrohung für die Freiheiten aus von privaten Akteuren.
Da würde ich Ihnen tendenziell widersprechen oder würde ich tendenziell einwenden, warum hat man das dann in den 70er Jahren, wo Sie ja auch schon auf viele Sicherheitsthemen aus den 70er Jahren hinweisen, eigentlich ganz anders gesehen? Also in den 70er Jahren haben wir ja eine ganz andere Gewichtung, als sie heute ist. Und das kann ich nicht zurückführen auf, würde ich gegenargumentieren, auf einen gewissen Zeitgeist zurückführen, den wir heute haben, der erstmal die Regierenden, jedenfalls so im Mehrheitsverständnis, Meinungsmehrheitsverständnis, in einem eher sanften Licht darstellen lässt, wenn man sich an die 70er Jahre erinnert, wie man dort so den Staat gesehen hat. Ist aus meiner Sicht ist da auch ganz viel Zeitgeist einfach im Spiel.
Also ich glaube das nicht. Ich würde jetzt nicht den Staat als harmlos darstellen. Nicht? Also, ich gebe nicht die Abwehrseite der Grundrechte auf gar keinen Fall. Aber ich finde die Ergänzung wichtig. Und ich glaube aber in der Tat, also erstens haben die Risiken quantitativ zugenommen und dann nachziehend auch das Bewusstsein der Risiken. Und im Moment ist es manchmal, hat man das Gefühl, ist das Bewusstsein für Risiken fast stärker als die Risiken selbst sind. Aber ich will auch das nicht verharmlosen. Aber im Moment, und da kommt irgendwann ein Wendepunkt, auch in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ich würde sagen, der kommt so in den 70er Jahren, dass die Vorstellung, es geht eigentlich immer vorwärts, gebrochen wird. Und man plötzlich sieht, es kommen Probleme auf uns zu. Mit der Umweltfrage hat es begonnen. Das beginnt in den 70ern eigentlich, ja.
Wir haben natürlich sehr stark dann auch noch parallel ab den 70er, jedenfalls 80er Jahren, auch den Wert der individuellen Freiheit, den wir heute nicht mehr ganz so, Freiheit, sich auf Freiheit zu berufen, da ist man immer ganz schnell dabei, Egoismus zu sagen, nicht?
Ja, das hat sich auch in diesem Punkt auch, was Individualität angeht, hat sich auch einiges gedreht. Ja.
Mhm. Herr Grimm, wir könnten noch Ewigkeiten hier weiter sprechen und vielleicht setzen wir das auch mal bei anderer Gelegenheit dann noch einmal fort. Ich darf Ihnen heute ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und Ihre Zeit danken.
Ja, ich danke Ihnen. Es war interessant für mich auch. Ja.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.